Ich begrüße euch auch alle ganz herzlich, wünsche euch einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass wir heute Morgen weitermachen dürfen in der Reihe über das zweite Buch Mose. Hendrik hat es gerade schon angesagt. Und ich will am Anfang mal einen Gedanken aufwerfen, beziehungsweise eine Frage stellen. Und zwar, kennt ihr den Gedanken, wenn ihr Christen seid, ich bin ja ganz froh, dass ich mit Gott unterwegs bin, aber könnte der Weg in der Nachfolge nicht ein bisschen einfacher sein? Also einfach unbeschwerlich, einfach angenehmer, reibungslos, ohne große Auf und Abs, ohne Herausforderungen, ohne Vertrauensproben, ohne Kämpfe, ohne Niederlagen. Ja, ich muss sagen, ich kenne diesen Gedanken ganz gut, dass das immer mal wieder so in meinen Sinn kommt und man fragt sich so in unterschiedlicher Hinsicht, wenn man auf dem Weg ist mit Gott, warum muss das alles so kompliziert sein? Könnte das nicht ein bisschen einfacher sein? Und ganz ehrlich, wenn wir ehrlich sind, das Leben in der Nachfolge ist alles andere als eine Kaffeefahrt. Und ich glaube, wenn jemand unterwegs ist, schon länger mit Jesus, kann er das bestätigen. Da ist von tiefer Freude und wunderbaren Erfahrungen über Begrenzung und schmerzhafte Erfahrungen bis hin zu Überforderung und Ungewissheit alles irgendwie dabei. Alles wird man auf seinem Weg im Laufe der Zeit in unterschiedlichen Facetten erleben. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann würden wir wahrscheinlich, wenn wir den Plan gemacht hätten, mit unserem Leben ganz anderen Plan gemacht haben. Ja, dann würde der ganz anders aussehen, aber wir machen nicht den Plan, sondern Gott macht den Plan. Und auch wenn wir so manches nicht verstehen und uns so manches schwerfällt, warum Gott welche Wege mit uns geht, so ist es doch gut, dass er den macht. Weil er hat größere Weisheit, er hat mehr Durchblick und er hat eine tiefere Liebe. Und es ist besser am Ende, dass wir selbst nicht unseres eigenen Glückes Schmiedes sind. Und so erleben wir unterwegs mit Jesus ganz unterschiedliche Dinge und machen ganz unterschiedliche Erfahrungen. Und die sind bei weitem nicht bei jedem von uns exakt gleich. Und trotzdem gibt es, ich will mal sagen, typische Erfahrungen, die wir in verschiedenen Facetten erleben. Und drei von solchen Erfahrungen, drei typische Erfahrungen, will ich mit euch heute Morgen mal anschauen und darüber nachdenken. So habe ich das Thema genannt heute Morgen. Drei typische Erfahrungen im Glaubensleben. Wir sind nicht die Ersten, die Erfahrungen machen auf dem Weg mit Gott, sondern ungefähr 3.500 Jahre früher gab es Mose und gab es das Volk Israel und sie haben verschiedene Erfahrungen gemacht auf dem Weg mit Gott. Und sie haben Erfahrungen gemacht, in denen wir uns vielleicht heute Morgen ein Stück weit wiederfinden. Und ich will mit euch gerne im 2. Mose weiterlesen, 2. Mose 6, die Verse 2 bis 13, darum soll es heute Morgen gehen. Und ich lese schon ab Vers 1, 2. Mose 6, ab Vers 1 bis Vers 13. Da sprach der Herr zu Mose, nun sollst du sehen, was ich dem Pharao tun will. Denn durch eine starke Hand gezwungen wird er sie ziehen lassen, und durch eine starke Hand gezwungen, wird er sie aus seinem Land treiben. Und Gott redete mit Mose und sprach zu ihm, ich bin der Herr. Ich bin Abraham, Isaak und Jakob, erschienen als Gott der Allmächtige, aber mit meinem Namen Herr habe ich mich ihnen nicht geoffenbart. Auch habe ich meinen Bund mit ihnen aufgerichtet, dass ich ihnen das Land Kanaan geben will, das Land ihrer Fremdlingschaft, in dem sie Fremdlinge gewesen sind. Und ich habe auch das Seufzen der Kinder Israels gehört, weil die Ägypter sie zu Knechten machen und habe an meinen Bund gedacht. Darum sage den Kindern Israels, ich bin der Herr und ich will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen und will euch aus ihrer Knechtschaft erretten und will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Und ich will euch als mein Volk annehmen und will euer Gott sein und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch aus den Lasten Ägyptens herausführt. Und ich will euch in das Land bringen, um dessen Willen ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, dass ich es Abraham, Isaak und Jakob gebe. Das will ich euch zum Besitz geben, ich, der Herr. Und Mose sagte dies den Kindern Israel, sie aber hörten nicht auf ihn vor Missmut und harter Arbeit. Da redete der Herr mit Mose und sprach, geh hinein, sag dem Pharao, dem König von Ägypten, dass er die Kinder Israels aus seinem Land ziehen lassen soll. Mose aber redete vor dem Herrn und sprach, siehe, die Kinder Israels hören nicht auf mich, wie sollte denn der Pharao auf mich hören? Dazu habe ich unbeschnittene Lippen. So redete der Herr mit Mose und Aaron und gab ihnen Befehl an die Kinder Israels und an den Pharao, den König von Ägypten, dass sie die Kinder Israels aus dem Land Ägypten führen sollten. Wir erinnern uns zurück an letzte Woche, an das Kapitel 5, in das uns der Jens Puchtler mit hineingenommen hat und wo wir gesehen haben, wie Mose und Aaron vor den Pharao getreten sind und ihm gesagt haben, dass er jetzt das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten entlassen soll. Anstatt aber, dass ein großer Auszug jetzt stattfindet, kommt es viel dicker, die Sklaverei wird härter und schlimmer, die Umstände werden dürftiger und im Volk kippt auf einmal die ganze Stimmung. Auf einmal ist härtere Sklavenarbeit angesagt und das Volk macht einen Aufstand und sie nehmen sich Mose und Aaron vor und ziehen sie zur Rechenschaft, machen sie verantwortlich, ja, gewissermaßen zum Sündenbock für diese Misere. Und nun haben wir die Tatsache also, dass das Ganze noch schlimmer geworden ist und dass diese Rettung ausgeblieben ist. Und jetzt auf der anderen Seite dieser Gegenwind vom Volk gegenüber Mose und all das geht natürlich nicht spurlos an Mose vorbei. Entmutigung macht sich breit. Also wendet sich Mose an Gott und klagt ihm sein Leid. Und wir haben letzte Woche schon gesehen, wie Gott anfängt, jetzt in Kapitel 6 Mose zu ermutigen. Und das Erste, was er ihm sagt, hier in Vers 1, das haben wir letzte Woche schon gehabt, dass er sagt, da sprach der Herr zu Mose, nun sollst du sehen, was ich dem Pharao tun will, denn durch eine starke Hand gezwungen wird er sie ziehen lassen und durch eine starke Hand gezwungen wird er sie aus seinem Land treiben. In unseren Tagen ist ja das Wort Welle ein Trendwort und wenn man so will, ist das die erste Ermutigungswelle für Mose hier in Vers 1 und jetzt in Vers 2 und den folgenden dann kommt die zweite Ermutigungswelle, ausführlicher. Und in diesem zweiten Ermutigungsabschnitt sehen wir gleichzeitig unsere erste typische Glaubenserfahrung, worin wir uns hoffentlich, und ich denke, dass wir uns darin ein Stück weit wiederfinden. Und diese erste Glaubenserfahrung habe ich genannt, ermutigt durch Zuspruch. Es geht um die Verse 2 bis 8. Wahrscheinlich ist das die schönste heute Morgen, worüber wir nachdenken, ist auch die längste. Und wir schauen also mal hinein. Ab Vers 2 redet Gott jetzt, also ein zweites Mal zu Mose. Und steigt ein mit diesen Worten, ich bin der Herr. Gott lenkt also ganz bewusst den Fokus von Mose weg von der Situation, weg vom Pharao, weg vom Volk und hin auf sich, auf seine Person. Und mit diesen Worten schafft Gott einen Rückbezug zu Kapitel 3, wo wir in Vers 14 und 15 schon diese Vorstellung von Gott gegenüber Mose gesehen haben. Wir erinnern uns zurück, wie Gott gesagt hat, ich bin, der ich bin. Und dann heißt es weiter in Vers 15, in Kapitel 3, Vers 15, und weiter sprach Gott zu Mose, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name ewiglich. Ja, das ist der Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt, von Geschlecht zu Geschlecht. Und genau darauf nimmt Gott jetzt Bezug hier in Kapitel 6, Vers 3, wenn er davon spricht, dass er Abraham, Isaak und Jakob als Gott, der Allmächtige, erschienen ist, aber sich nicht mit seinem Namen Herr offenbart hat. Und vielleicht wird der ein oder andere schon festgestellt haben, dass in seiner Bibel, dort wo hier das Wort Herr steht, vielleicht gar nicht das Wort Herr steht bei euch, sondern da steht vielleicht Yahweh. Und genau das ist im Hebräischen überall eigentlich der Begriff, der da steht, wenn in unseren Bibeln ganz oft in Großbuchstaben Herr steht. Ja, weil das ist der eigentliche Name Gottes, mit dem er sich vorgestellt hat, also Yahweh. Aber ab der Zeit ungefähr des zweiten Tempels, so in etwa 500 vor Christus, hat man aufgehört, diesen Namen Yahweh zu verwenden, wegen seiner Heiligkeit. Man hat sich nicht mehr getraut, ihn auszusprechen. Und stattdessen hat man das Wort Adonai, das hebräische Wort Adonai, eher verwendet. Und das hebräische Wort Adonai ist das Wort für Herr im Hebräischen. Und auch die griechische Übersetzung vom Alten Testament, die sogenannte Septuaginta, hat an dieser Stelle, wenn das Wort Yahweh da steht, eigentlich haben sie Kyrios verwendet, was auch das Wort für Herr ist. Und so kommt das also zustande. Ja? Wenn du also heute in deiner Bibel, ganz besonders in der Elberfelder oder in der Schlachterbibel, das Wort Herr in Großbuchstaben liest, dann verbirgt sich dahinter dieser Eigenname Gottes Yahweh. Und nun war dieser Name als solches auch schon vor der Zeit Moses bekannt. Also zum Beispiel hat Gott selbst sich so in 1. Mose 15, Vers 7 gegenüber Abraham vorgestellt oder gesagt, ich bin Yahweh. Wenn wir also jetzt hier in Kapitel 6, Vers 3 im 2. Mose lesen, dass Gott sich den Erzvätern Abraham, Isaak und Jakob nicht mit seinem Namen offenbart hat, dann ist damit nicht gemeint, dass sie diesen Namen noch nie gehört haben und dass sie den gar nicht kannten, sondern vielmehr, dass sie das Bedeutungsspektrum von diesem Namen noch nicht richtig erfassen konnten. Abraham, Isaac und Jakob kannten Gott vorrangig als den Allmächtigen. Im Hebräischen El Shaddai. Ja, der ein oder andere wird sich erinnern, wir haben unseren El Shaddai vor einiger Zeit verabschiedet hier. Manchem fiel das schwer, ihn so zu nennen, weil das heißt eigentlich Gott allmächtig. Er kann aber ja auch nichts dafür, dass er so genannt wurde. Genau, aber El Shaddai ist der Begriff. Ja. Und Gott hat sich selbst gegenüber Abraham so vorgestellt, zum Beispiel in 1. Mose 17, Vers 1, auch gegenüber Jakob in 1. Mose 35, Vers 11. Und auch Isaak nennt Gott im Zuge der Segnung an Jakob, 1. Mose 28, Vers 3, ebenfalls Allmächtiger. Gott, der Allmächtige, das beschreibt eigentlich eher eine Wesenseigenschaft von Gott. Aber es ist was Unpersönlicheres. Und jetzt hier im zweiten Buch Mose haben wir eine persönliche Vorstellung von Gott mit seinem Namen, Yahweh. 2. Mose 3, Vers 14 und 15. Und das war gegenüber Mose und gegenüber dem Volk bis dahin einzigartig. Und Gott tut also mit diesen Worten, ich bin, der ich bin, erstmalig auch die Bedeutung von diesem Namen Yahweh kund. Das Wort Yahweh im Hebräischen kommt von der gleichen Wortherkunft wie dieses Ich bin. Das heißt, es ist daran angelehnt. Gewissermaßen könnte man sagen, dieses Ich bin, der ich bin, definiert diesen Namen Yahweh ein bisschen deutlicher. Und wir haben ja schon in der Predigt vor ein paar Wochen über 2. Mose 3 nachgedacht darüber, was dieser Name so in sich birgt. Und auf jeden Fall steckt da drin die Tatsache, dass Gott der ewig Existierende, der ewig Seiende ist, der unabänderlich ist, der beständig, der zuverlässig ist. Aber ich musste in diesem Zusammenhang auch nochmal zurückdenken an mein Studium und an meinen Lehrer für Altes Testament, der zugleich auch Hebräischlehrer war. Und er hat uns an dieser Stelle, das weiß ich noch sehr genau, eingebläut, dass im Hebräischen da kein, dass im Hebräischen dort ein Verbalsatz steht. Das heißt, da soll eine Handlung zum Ausdruck gebracht werden. Und er hat es damals so gesagt, dass man an dieser Stelle besser übersetzt eigentlich mit, ich werde mich erweisen, als der ich mich erweisen werde. Ja, also für dieses Ich bin, der ich bin. Wenn man das ein bisschen personalisierter noch gegenüber Mose und dem Volk haben will, wäre es also, ich werde mich an euch erweisen, als der ich mich erweisen werde. Das heißt also unterm Strich, diese Aussage, ich bin, der ich bin, die in vielen Bibeln so übersetzt ist, die bedeutet nicht nur, dass Gott ewig existiert, tut er definitiv auch. Aber es bedeutet vor allem auch, dass er für Israel da sein wird, dass er für Israel tätig werden wird. Und das ist ja das, was wir im zweiten Buch Mose dann auch sehen, dass das passiert. Dass Gott also sich dieses Volkes Israel annimmt und dass er sie aus dieser Sklaverei in Ägypten befreit und dass er seine Macht demonstriert für sie. Und schlussendlich ist dann dieser Begriff Yahweh auch der in 2. Mose 19 bis 24, wo der Bundesschluss stattfindet. Das ist auch der Bundesname, den Gott mit dem Volk Israel schließt. Bis dahin gab es ja nur diesen Bund, offiziell zumindest, den Gott mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hat. Und darauf wird jetzt hier in Vers 4 Bezug genommen. Und wir hatten das in der ersten Predigt zum zweiten Buch Mose schon ausführlicher, also was dieser Bund so beinhaltet. Ihr könnt es gerne nochmal nachhören. Teil dieses Versprechens oder dieses Bundes, den Gott da geschlossen hat, mit Abraham, Isaak und Jakob, war, dass Gott ihnen eine große Nachkommenschaft schenken wird. Und das ist ja in Erfüllung gegangen. Am Anfang vom zweiten Buch Mose haben wir das gesehen, wie das stattgefunden hat. Aber darüber hinaus war auch Teil des Versprechens, dass Gott den Nachkommen von Abraham, Isaak und Jakob dieses Land Kanaan geben wird. Und die Erfüllung davon steht zu diesem Zeitpunkt ja noch aus. Und genau auf diese Verheißung, auf diese Landverheißung, nimmt jetzt hier Gott Bezug in den Versen 5 bis 8. In Vers 5 heißt es ja dann erneut, wie das schon vorher am Ende von Kapitel 2 mal genau eigentlich gleich hieß oder ähnlich, Vers 5 heißt es, dass Gott das Seufzen der Kinder Israels gehört hat, also er nimmt sich ihre an, und dann am Ende, dass er an seinen Bund gedacht hat. Und dann folgt ab Vers 6 hier nochmal eine direkte Ansprache, die Mose jetzt also an das Volk richten soll. Und da schauen wir jetzt nochmal hinein. Ab Vers 6 heißt es dann, darum sage den Kindern Israels, ich bin der Herr und ich will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen und will euch aus ihrer Knechtschaft erretten und will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Und ich will euch als mein Volk annehmen und will euer Gott sein und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch aus den Lasten Ägyptens herausführt. Und ich will euch das in das Land bringen, um dessen Willen ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, dass ich es Abraham, Isaak und Jakob gebe. Das will ich euch zum Besitz geben, ich, der Herr. Auch in dem, was Mose jetzt gegenüber dem Volk sagen soll, lenkt Gott wieder den Fokus, wie schon in Vers 2 ihm gegenüber, auf seine Person. Indem er wieder sagt, sollst du ihn sprechen, ich bin der Herr, ich bin Jahwe. Und damit verbunden ist, wie wir es eben gesehen haben, schon dieser Zuspruch, also ich werde mich an euch erweisen, als der ich mich erweisen werde. Ich bin für euch. Anders ausgedrückt, ich stehe ganz auf eurer Seite. Ich setze mich für euch ein. Und auf dieser Grundlage seiner absoluten Macht und dieses persönlichen Zuspruches heißt es dann in diesem Text gleich 7-mal, ich will. Zumindest die Schlachter 2000 bringt das so deutlich raus. 7-mal, ich will. In anderen Übersetzungen teilweise, ich werde. 7-mal heißt es, ich will. Also, ich will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen. Ich will euch aus der Knechtschaft erretten. Ich will euch erretten durch ausgestreckten Arm und große Gerichte. Das sind dann die 10 Plagen, die ab Kapitel 7 kommen. Ich will euch als mein Volk annehmen. Ich will euer Gott sein. Genau das geschieht dann ganz offiziell auch im Bundesschluss ab 2. Mose 19. Dann, ich will euch in das Land bringen. Also das verheißene Land Kanaan, das er Abraham, Isaak und Jakob, beziehungsweise deren Nachkommenschaft fest versprochen hat. Und er hat es geschworen, das ist hier gemeint, wenn hier, ich habe meine Hand zum Schwur erhoben, wie wir das ja auch kennen, aus Vereidigungen, heutzutage teilweise noch. Und das Letzte, ich will es euch zum Besitz geben. Und am Ende von diesem ganzen Zuspruch, wie ein Rahmen, steht dann wieder, ich, der Herr, oder ich, Jahwe. Das heißt, eingerahmt ist diese ganze Aussage von diesem Ich will, was Gott so proklamiert, durch seinen Namen. Und 7-mal heißt es hier also, ich will, und nur einmal heißt es, ihr sollt. Und zwar, ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch aus den Lasten Ägyptens herausgeführt. Also genau das soll das bei Israel bewirken, ja? Dass sie erkennen, Gott nimmt sie an, Gott nimmt sich ihrer an, und sie sollen ihn als Herrn und Gott anerkennen, sollen sich vor ihm beugen, sollen in Beziehung zu ihm treten, sollen ihm Ehre bringen, sollen ihm nachfolgen. Und interessanterweise steht also hier jetzt 7-mal, ich will und nicht, ich muss oder ich kann nicht anders. Und das macht mehr als deutlich, dass Gott das Volk Israel aus ganz freien Stücken zu seinem Volk macht. Dass er aus ganz freien Stücken sich entscheidet, sie zu retten, und aus ganz freien Stücken ihnen eine wunderbare Zukunft schenkt, nämlich dieses verheißene Land Kanaan. Und diesen Gedanken, den finden wir in der Bibel an verschiedenen Stellen, finden ihn aber in einer, die ich sehr eindrücklich finde, habe ich vor einiger Zeit, glaube ich, schon mal in der Predigt erwähnt, habe sie aber nochmal mitgebracht. Im 5. Mose, in Kapitel 7, die Verse 6 bis 8, und das bringt es nochmal so deutlich auf den Punkt. 5. Mose 7, die Verse 6 bis 8. Denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, deinen Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern. Sondern weil der Herr euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Der Grund für die Zuwendung Gottes an Israel ist nicht Israel, sondern, wie es hier heißt, weil der Herr sie liebte und weil er den Eid halten wollte, den er geschworen hat. Das heißt, der Grund ist nur seine Liebe und seine Treue. Und dadurch wird dieser Zuspruch an Israel eigentlich noch viel größer. Nämlich in dem Sinne, ich müsste euch eigentlich nicht retten und ich müsste euch eigentlich auch nicht annehmen, aber ich will. Ich habe mich dazu entschieden, dass ich das tun will, aus Liebe. Und genau das gleiche Prinzip zieht sich durch die Bibel, bis in unsere Rettung hinein. Der Grund von Gottes Zuwendung mir gegenüber, der war nicht Daniel, sondern der Grund für Gottes Zuwendung mir gegenüber war seine bedingungslose Liebe und dass er sich entschieden hat, dass er mich wollte. Und dieser bekannte Vers, in Römer 5, Vers 8, der drückt das so gut aus. Und ich habe ihn auch nochmal dabei, Römer 5, Vers 8, da heißt es, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also obwohl ich in meinen eigenen Wegen gegangen bin, obwohl ich von Gott nichts wissen wollte, obwohl ich gegen ihn rebelliert habe, ihm keine Ehre gebracht habe, obwohl ich in meinen Gedanken, in meinen Taten, in meinen Worten eigentlich absolut gegen ihn war, abscheulich war in seinen Augen, obwohl ich Sünder war und ich ihm keinen Grund gegeben hat, mich zu lieben, hat er trotzdem seinen Sohn geschickt und am Kreuz für meine Sünde sterben lassen. Das steht hier im Prinzip. Ich hatte nichts zu bringen, als nur den Dreck meines Lebens, den Scherbenhaufen meines Lebens, als nur meine Sünde. Und trotzdem kommt Jesus, der Sohn Gottes, auf diese Erde und er lebt ein makelloses, sündloses Leben. Und er stirbt für mein Versagen am Kreuz, stellvertretend für mich, damit ich im Hier und Jetzt und bis in alle Ewigkeit mit ihm in Gemeinschaft leben darf. Damit ich eine wunderbare Zukunft habe, die nicht nur Kanaan heißt, sondern die ewiges Leben in seiner Gegenwart heißt. Und diese Zukunft und diese Vergebung, die gilt für jeden, der das glaubt. Für jeden, der ehrlich seine Sünde vor Gott bringt und bekennt, um Vergebung bittet und sein weiteres Leben Jesus, diesem Herrn, unterstellt. Und wenn es jemand noch nicht getan hat, heute Morgen hier sitzt oder auch zuschaut, dann will ich dazu ermutigen, dem nachzugehen, das zu tun, das festzumachen. Das Prinzip ist eigentlich das gleiche wie beim Volk Israel. Gott schickt Rettung, Gott schickt seinen Sohn zur Rettung und er schenkt ewiges Leben, damit wir ihn erkennen und damit wir uns vor ihm beugen und damit wir mit ihm leben, damit wir ihm nachfolgen. Das Schöne an dieser Stelle in Römer 5, Vers 8 ist, dass das aber auch eine absolute Ermutigung für jeden von uns ist, der im Glauben unterwegs ist, aber der vielleicht gerade entmutigt ist und fragend ist. Dort heißt es ja so eindrücklich, Gott aber beweist seine Liebe zu uns. Ja, und nicht selten kommen wir ins Wanken und ins Fragen in unserem Leben und wir vergessen irgendwie, dass Gott wirklich für uns ist. Und wir haben eher den Eindruck, also er hat mich vielleicht vergessen oder er meint es nicht wirklich gut mit mir oder so. Und vielleicht kennt ihr sogar den Gedanken in solchen Situationen, dass ihr denkt, also jetzt ein Beweis dafür, dass er mich wirklich liebt, dass er wirklich da ist. Das wär's. Und es gibt diesen Beweis zu jeder Zeit. Und dieser Beweis ist Jesus Christus, der Liebesbeweis Gottes für uns. Jesus, der sich schon ans Kreuz schlagen lassen hat, für uns zu einem Zeitpunkt, als wir überhaupt nichts von ihm wissen wollten. Das ist der größte Zuspruch, den Gott uns geben konnte in Jesus Christus und den er uns gegeben hat, wenn du Kind Gottes bist. Dieser Zuspruch in Jesus Christus, ein ewiger Zuspruch, eine ewige Ermutigung, ein ewiger Liebesbeweis, eine ewige Annahme, eine ewige Zukunft. All das steckt da drin. Und daran dürfen wir uns klammern und davon dürfen wir uns ermutigen lassen, wenn wir vielleicht gerade in dieser Frage wie so ein Mose hängen, warum? Ja, das war diese Ausgangsfrage von Kapitel 5, Vers 22 her, wo Mose Gott gefragt hat, letzte Woche gehabt, Herr, warum lässt du dein Volk so schlecht behandeln und warum hast du mich überhaupt hergesandt? Und Gott geht darauf ein, aber interessanterweise geht er gar nicht auf diese Warum-Frage ein, sondern er lenkt den Blick von Mose und auch von dem Volk letztendlich weg, von ihnen und hin auf sich. Und er sagt ihnen, wer er ist und was er tun wird. Er verweist auf die Rettung. Und so wird diese Rettung und das, was er tut, der Anker ihrer Seele, der ihnen hilft, im Sturm weiterzugehen. Und genauso ermutigt Gott auch dich und mich mit diesem größtmöglichen Zuspruch in Jesus Christus, der unser Anker für die Seele sein will, mitten in den Stürmen, die wir in diesem Leben durchleben. Gott ist für uns. Und das macht Römer 5, Vers 8 so deutlich. Und es ist eine Ermutigung und ein Zuspruch, den wir immer wieder nötig haben. Wo wir immer wieder daran erinnert werden müssen. Ja, weil wir haben scheinbar das gleiche Problem wie Mose und das Volk, dass wir vergesslich sind. Und dass wir irgendwie diese Tatsache, dass Gott für uns ist und dass er uns liebt und einfach so aus freien Stücken liebt, dass wir das nicht in Verbindung kriegen mit unserem Leben, mit unseren Lebenssituationen. Und deshalb ist es so wichtig, und eine ganz notwendige Glaubenserfahrung, dass wir ermutigt werden durch diesen Zuspruch Gottes immer und immer wieder. Das ist die erste Erfahrung und ich wünsche uns, jedem von uns, dass wir sie machen, immer und immer wieder in unserem Leben. Die zweite Glaubenserfahrung, die wir hier sehen, habe ich genannt, gebrandmarkt durch Erfahrungen. Und es geht um die Verse 9 bis 12. Und dieser zweite Punkt, der trifft sowohl auf Mose zu, aber auch auf das Volk Israel. Ja, Mose ist gerade eigentlich von dem Zuspruch Gottes an ihn und an das Volk so richtig ermutigt worden. Und jetzt geht er zu dem Volk und sagt ihnen, was Gott also zu sagen hat, was er ihm mitteilen will, und tritt vor die Israeliten, Vers 9, und dann heißt es da, und Mose sagte dies den Kindern Israels, sie aber hörten nicht auf ihn, vor Missmut und harter Arbeit. Na super. Ja. Also so war das eigentlich nicht gedacht für Mose. Ne? Die Mitteilung von Mose, diese Worte Gottes scheinen überhaupt nicht einzuschlagen beim Volk, sondern stattdessen Ablehnung. Und zwar wegen ihrem Missmut und wegen ihrer harten Arbeit. Und Missmut könnte man hier wiedergeben mit Verzagtheit zum Beispiel auch oder mit entmutigt oder mit Ungeduld. Alles, was so da drunter fällt. Und wenn wir uns in die Israeliten hineinversetzen, können wir das vielleicht sogar ein Stück weit nachvollziehen, so vom Empfinden her. Also so in diesem Sinne, Mose kam ja schon mal zu ihnen und hat gesagt, dass Gott Rettung bringen wird. Und was ist passiert? Nichts. Ja, Moment, doch, es ist schlimmer geworden. Ja, also es ist nur noch drastischer. Die Arbeit härter, die Umstände noch bekloppter. Also es ist, warum um alles in der Welt, Mose, sollten wir auf dich und auf Gott nochmal hören und ihm vertrauen? Wenn wir rechts und links schauen, dann sehen wir, es ist eine einzige Katastrophe hier. Das Volk Israel hat eine Erfahrung gemacht, mit der, glaube ich, nicht wenig von uns auch ein Stück weit vertraut sind. Und zwar diese Erfahrung, ich wende mich doch an Gott. Und ich habe doch so viel gebetet, aber es passiert erstmal nichts. Gott scheint nicht zu antworten, er greift nicht ein. Und vielleicht hat sich die Situation sogar noch weiter verschlimmert. Ich hatte eigentlich die Erwartung, dass es jetzt bergauf geht, aber irgendwie geht es scheinbar immer nur noch weiter bergab. Und wenn jemand solche Erfahrungen macht, dann ist die Gefahr sehr groß, dass man ins gleiche Fahrwasser kommt wie das Volk Israel an dieser Stelle. Und das Fahrwasser wäre, ich höre nicht mehr auf Gott. Stattdessen findet man sich wieder in Missmut, in Frust, in Ungeduld, in diesem verzagten Geist. Und in all dem macht Israel einen alles entscheidenden Fehler. Ein Fehler, der wahrscheinlich möglicherweise auch bei uns immer wieder uns zum Verhängnis wird. Und zwar haben wir das gesehen schon im 2. Mose am Ende von Kapitel 4 in Vers 30, dass Aaron alle Worte, die Mose von Gott bekommen hatte, alle Worte zum Volk geredet hat. Und Gott hat zu Mose von vornherein gesagt, dass der Pharao sie nicht ziehen lassen wird. Und dass erst viele Wundertaten geschehen müssen und Gott Ägypten mit vielen Wundertaten schlagen wird, bis sie dann ausziehen können. Das heißt unterm Strich, die Israeliten haben nur das gehört, was sie wollten, oder sie haben nicht genau genug hingehört. Und daraus entstehen falsche Erwartungen. Und dieses Problem herrscht, glaube ich, auch bei uns immer mal wieder. Ja? Also wir haben irgendwie einen Gedanken aus Gottes Wort gelesen oder so und reißen den aber eher irgendwo raus und haben jetzt den Eindruck, also so oder so müsste Gott jetzt handeln. Ich habe eine Vorstellung, ich habe eine Erwartung, was er jetzt machen würde. Und wenn er das nicht tut oder wenn er das nicht sofort tut, dann werde ich missmutig. Dann werde ich ungeduldig. Dann halte ich Gott nicht mehr für vertrauenswürdig. Aber Gott sagt uns an ganz vielen Stellen nicht, wie genau er was tun wird und vor allem auch nicht, wann er was tun wird. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir sehr genau gucken müssen, was sagt Gott denn überhaupt und was sagt er auch nicht. Ja, also wo diktieren wir Gott eher was auf, was da vielleicht aber auch gar nicht steht, was eher unserer Vorstellung entspricht. Für Mose ist natürlich diese ganze Geschichte auch wieder ein ganz schöner Rückschlag. Es ist eine frustrierende Erfahrung, wie er so vor dieses Volk jetzt tritt und abgewiesen wird. Und jetzt kommt Gott auch noch daher und sagt zu ihm, dass er wieder vor den Pharao treten soll und den nochmal auffordern soll, Israel ziehen zu lassen. Und in Moses Reaktion in Vers 12 jetzt wird deutlich, dass auch Mose von seinen Erfahrungen da gebrandmarkt ist. Vers 12 heißt es, Mose aber redete vor dem Herrn und sprach, siehe, die Kinder Israels hören nicht auf mich. Wie sollte denn der Pharao auf mich hören? Dazu habe ich unbeschnittene Lippen. Also mit anderen Worten, das hat schon mal nicht geklappt. Noch nicht mal die Kinder Israels, noch nicht mal Israel, was eigentlich an dich glaubt, noch nicht mal die hören auf mich, Wie um alles in der Welt sollte denn der Pharao, der nicht an dich glaubt, wie sollte der denn auf mich hören? Und dann greift Mose nochmal einen Gedanken auf, der uns auch schon begegnet ist, in Kapitel 4, Vers 10, wo wir damals gesehen haben und gelesen haben, dass Mose Gott gegenüber gesagt hat, ich bin ein Mann, der nicht reden kann. Oder ich habe einen schwerfälligen Mund und eine schwere Zunge, so hieß es da. Und hier drückt das jetzt nochmal aus mit diesem, ich habe unbeschnittene Lippen. Also so als wäre etwas vor seinem Mund, was ihm es nicht ermöglicht, sich klar und deutlich zu artikulieren, wirklich gut zu reden. Und Mose bringt dieses Argument also nochmal vor und ein Stück weit klingt das fast so wie nach dem Motto, also siehst du Gott, ich habe es dir doch damals schon gesagt, ich kann das nicht und das klappt ja auch nicht und ich bin der falsche Mann dafür. Und also jetzt diese Erfahrung, die macht ja einmal mehr deutlich, dass ich eigentlich recht hatte, also gebe ich auf. Vielleicht wieder ein Gedanke, worin wir uns wiederfinden. Ja? Da habe ich mal mutig etwas versucht, habe mich mit Gott aufs dünne Eis gewagt, bin Schritte vorwärts gegangen und dann hat das nicht so gut geklappt. Vielleicht habe ich versucht, mit jemandem über den Glauben zu reden und irgendwie war es aber ganz schwer, ganz komisch. Mir haben die Worte gefehlt, die Gedanken gefehlt, irgendwie war es eine Erfahrung, oh, mit der habe ich zu kämpfen. Oder ich habe mich durchgerungen, ein schweres Gespräch mit jemandem zu führen und das anzugehen, aber irgendwie war es nachher alles andere als gut. Oder ich habe versucht, bin auf einen Menschen zugegangen und habe versucht, Versöhnung zu suchen, aber ich wurde abgewiesen. Oder ich habe mich auf den Dienst eingelassen irgendwo, aber ich wurde von jemandem dermaßen entmutigt, ja, und das hängt so über meinem Leben, das schwebt da so richtig drüber irgendwie. Und das war so eine Verletzung, die da sitzt. Oder ich habe mich jemand anvertraut, aber mein Vertrauen wurde missbraucht. Es wurde enttäuscht. Es hat vielleicht nicht zu dem Erfolg geführt, den ich mir gewünscht hätte. Es gäbe viele solche Erfahrungen. Und wenn wir solche Erfahrungen machen und die sich bei uns eingebrannt haben wirklich, dann stellt sich schnell der Gedanke ein, also einmal und nie wieder. Ja, das mache ich kein zweites Mal mit, diese Unannehmlichkeiten. Und wir sind wirklich gebrandmarkt. Und die Folge davon ist dann, dass ich resigniere, dass ich auf der Stelle stehen bleibe und dass ich in Pessimismus verfalle. Und das kann so weit lähmen, dass wir uns Gott teilweise gar nicht mehr zur Verfügung stellen wollen. Und es kann sein, dass es so weit geht, dass wir wegen diesen schlechten Erfahrungen einfach nichts mehr vorwärts, uns nicht mehr vorwärts bewegen und uns manches vorenthalten bleibt, wo Gott uns eigentlich drin segnen wollte, wo er uns vielleicht eigentlich auch gebrauchen wollte. Und ich weiß, dass diese Thematik von gebrandmarkt durch Erfahrung, dass die ganz viel Gedanken braucht, vor allem im Einzelfall. Aber ich will trotzdem heute Morgen uns mal herausfordern, darüber nachzudenken, wo bist du in deinem Leben gebrandmarkt durch Erfahrungen, die dich daran hindern, dich von Gott gebrauchen zu lassen. Die vielleicht dein Glaubensleben eigentlich hemmen. Die vielleicht dein eigenes Leben, vielleicht sogar das Leben anderer Menschen um dich herum zerstören, zerstörerisch darauf einwirken. Und wo rufen negative Erfahrungen, Unglauben hervor, der dazu führt, dass du Gott und seinem Wort gar nicht mehr die Kraft zumisst, die es eigentlich hat? Vielleicht noch eine letzte Frage dazu. Glaubst du, dass du bis zum Ende Sklave deiner Erfahrungen bleiben musst? Oder glaubst du, dass du mit Jesus diese Erfahrung überwinden kannst und frei werden kannst? Ich bin davon überzeugt, das geht. Mit Jesus frei zu werden. Wir sind nicht Sklave unserer Erfahrungen. Und unsere Erfahrungen haben aber das Potenzial, uns zu binden, uns einzuschüchtern, aber wir müssen nicht Sklave unserer Erfahrungen bleiben, sondern wir dürfen mutig weiter vorwärts gehen. Und damit kommen wir zu einem letzten und kurzen Punkt noch von heute Morgen. Und dieser letzte Punkt ist, losgeschickt trotz Unbehagen. Und es geht um den Vers 13 zum Schluss noch. Man sollte ja eigentlich meinen, dass Gott nun auf Moses Unmut mal etwas näher eingeht. Und dass er vielleicht auch nochmal was sagt zu diesem Argument, dass Mose ja gesagt hat, ich habe unbeschnittene Lippen. Aber nichts dergleichen finden wir jetzt hier in diesem Text. Gott hat ja bereits zu Mose gesagt, wir erinnern uns da nochmal zurück, 2. Mose 3, Vers 12, ich werde mit dir sein, oder 2. Mose 4, Vers 12, ich werde mit deinem Mund sein und dich lehren, was du sagen sollst. Das heißt, es gibt hier keine neue Diskussion an dieser Stelle. Stattdessen heißt es in Vers 13, So redete der Herr mit Mose und Aaron und gab ihnen Befehl an die Kinder Israels und an den Pharao, den König von Ägypten, dass sie die Kinder Israels aus dem Land Ägypten führen sollten. Die Elberfelder Übersetzung übersetzt an dieser Stelle, dass der Herr Mose und Aaron beauftragt hat als Gesandte an Israel und an den Pharao, dass sie die Söhne Israel aus Ägypten hinausführen sollten. Und das ist eine interessante Vorgehensweise Gottes an dieser Stelle, finde ich. Ja, obwohl Frust, obwohl Negativerfahrung, obwohl Entmutigung, Unsicherheit, Unbehagen, all das noch da ist, noch nicht weg ist, schickt Gott sie wieder los. Und dass Mose davon noch absolut nicht überzeugt war, das sehen wir im Text von nächster Woche. Ja, also, dass ihm das widerstrebt hat. Aber nichtsdestotrotz schickt Gott sie los. Und wieder die beiden, Mose und Aaron als Team, wie wir das schon kennen. Und gerade für Mose wäre die Gefahr ja da gewesen, jetzt zu diesem Zeitpunkt zu sagen, also ich verkrieche mich in der Ecke und ich schmoll einfach wie ein kleines Kind, ja, weil Gott nicht nach meinen Plänen gehandelt hat, nicht das gemacht hat, was ich wollte. Und für ihn ist es wichtig, aktiv vorwärts zu gehen. Wir können fest davon ausgehen, dass Mose alles andere als danach zumute war, aber das ist hier gefordert. Und auch wenn wir irgendwelche Erfahrungen machen, die sich bei uns so eingebrannt haben und die das Gefühl von Entmutigung und von Sinnlosigkeit mit sich gebracht haben, wenn sich das so richtig eingestellt hat, dann ist Rückzug vermutlich eines der Dinge, wo wir am ehesten zu tendieren würden. Und ich will damit nicht ausdrücken, dass manche Erfahrungen, die wir machen, nicht schwer zu verdauen sein können, aber es wäre ein falscher Trugschluss und es wäre eine Gefahr, glaube ich sogar, wenn wir uns davon leiten lassen, dann zu sagen, also ich muss mich erst besser fühlen und dann kann ich weiter vorwärts gehen. Wenn eigentlich klar für uns ist, was zu tun ist, in welcher Hinsicht auch immer, das, wo auch immer Gott uns hingestellt hat und was es auch immer bedeutet für uns, aber wenn klar ist, was zu tun ist, dann sollten wir nicht regungslos am Boden liegen bleiben, wenn es mal nicht so nach unseren Wünschen geht und wenn wir Rückschläge erleben, sondern wir sollten stattdessen die Erfahrungen, die wir gemacht haben, die vielleicht auch schwer gewesen sein können, vor Gott bringen, ihm übergeben und ihn aber darum bitten, dass er uns hilft und jetzt davon nicht bestimmen zu lassen, sondern ganz entschlossen mit seiner Hilfe und mit seiner Kraft auch weiterzugehen. Und das selbst wenn das Gefühl und die Emotionen für den Moment noch gar nicht da sind. Aber genauso wenig, wie wir am Ende des Tages Sklaven unserer Erfahrungen sein wollen, wollen wir auch nicht Sklave unserer Gefühle und Emotionen sein, sondern wir wollen eigentlich Knechte, Diener Gottes sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne das sehr gut, persönlich aus meinem Leben, ja, dass es da immer wieder Situationen oder auch Gespräche gibt und gab, wo ich mit großem Unbehagen reingegangen bin. Wo ich also von vornherein vielleicht manchmal gedacht habe, ach, das bringt doch gar nichts, das zu machen. Ja, von vornherein gesagt habe, spar dir die Mühe. Und es wäre in solchen Momenten oft angenehmer und einfacher gewesen zu sagen, okay, also ich ziehe mich zurück, ich sage das ab oder ich begebe mich gar nicht erst in diese Situation hinein oder so. Und ich glaube ehrlich gesagt, also es hätte viele Situationen in meinem Leben gar nicht gegeben, wenn ich mich dann am Ende von Unbehagen an dieser Stelle hätte leiten lassen. Aber ich bin mir sicher, ich hätte auch vieles von Gottes großartigem Wirken nicht erlebt und vieles von Gottes Segen nicht erlebt, den Gott dann geschenkt hat, nachdem man diesen Punkt überwunden hat. Ja. Und ich will uns darin Mut machen, heute Morgen mit diesem Text, dass wir uns nicht am Boden irgendwo wiederfinden und da liegen bleiben, weil wir vielleicht Erfahrungen gemacht haben, sondern dass wir aufstehen, dass wir weitergehen, dass wir an Gottes Hand weitergehen, selbst wenn manche Erfahrung und manches Unbehagen vielleicht dann noch so bei uns im Gepäck ist. Und ich bin davon überzeugt, Gott segnet das reichlich, wenn wir das tun. Und wir sehen das bei Mose, wir sehen es im weiteren Verlauf der Geschichte, im zweiten Buch Mose ja, ganz eindrücklich. Und wir werden das auch in unserem eigenen Leben erleben. Und in all dem gilt der ermutigende Zuspruch seiner Liebe und das Wissen, Gott ist für uns. Das hat er in Christus so deutlich gemacht. Und bei allen Glaubenserfahrungen, die wir machen können, die so auf uns einströmen, ja, was auch immer das sein mag, sollten wir nicht nur rechts und links gucken, sondern sollten immer wieder aufschauen zu ihm. Immer wieder hinschauen auf ihn. Und so will ich schließen, heute Morgen mit zwei wunderbaren Versen aus dem Neuen Testament, die uns helfen, den Blick nochmal auf ihn zu richten. Zwei Verse, die eigentlich eine ganze Predigt wert wären. Und dies, ja, ich finde sie sehr, sehr bewegend, sehr berührend, wenn man da länger drüber nachdenkt. 2. Thessalonicher 2, die Verse 16 und 17. Dort heißt es, Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns in seiner Gnade ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat, tröste eure Herzen und stärke sie in jedem guten Werk und Wort. Zwei wunderbare Verse. Und ich würde gerne beten mit uns noch. Und dann wollen wir Gott anbeten für das, was er getan hat. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Danken dir für dein Wort, das uns immer wieder den Blick auf dich lenkt und das immer wieder dazu führt, dass wir staunen über dich, über deine Größe und dass du dich unserer angenommen hast. Und wir danken dir, dass du uns so viel Zuspruch gibst in deinem Wort. Selbst wenn wir durch schwere Zeiten gehen und wenn wir vieles nicht verstehen, vieles durcheinander gerät, so gibst du uns doch den Zuspruch, dass du für uns bist, dass du uns liebst. Du gibst uns vor allem diesen Zuspruch in Jesus Christus. Ewigen Trost, ewige Hoffnung, ewige Ermutigung, ewiges Leben, ewigen Beistand. Und wir danken dir dafür, dass du uns das gibst. Und du siehst, wo auch jeder Einzelne so steht, auch heute Morgen, ob er dich kennt oder nicht. Wir wollen dich bitten, dass du die, die dich noch nicht kennen, dass sie dich kennenlernen und ganze Sachen mit dir machen und die mit dir unterwegs sind und ja vielleicht auch gerade hadern, da wollen wir beten, dass du neue Kraft und neuen Auftrieb schenkst. Und wir wollen dich bitten, dass wir, ja, wie es gesagt wurde, auch nicht Sklave unserer Erfahrungen bleiben, auch nicht Sklave unserer Gefühle und Emotionen, sondern deine Knechte sind, die dir dienen. Und das wollen